Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Diversify, der Private Market Podcast. Robin, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, Hendrik. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hörst dich so leicht nasal an heute. Und ja. Ich bin bedauerlicherweise im selben Raum.
Ja, ich war tatsächlich oder bin etwas angeschlagen, aber soweit wieder auf dem Damm. Aber meine Nase hat es nicht mitbekommen, deswegen höre ich mich gerade so an, wie ich mich anhöre. Vorweg unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Robin, der Podcast kommt am Freitag raus. Wir nehmen heute auf am 30. Oktober. Wo bist du denn am Freitag?
Ich bin in Singapur am Freitag.
Privat?
Leider nicht. Wobei, was heißt leider? Ist auch schön, wenn man da beruflich hin kann. Ich bin da mit einer Delegation von der Außenhandelskammer dort, also auch im Großen und Ganzen vom Wirtschaftsministerium. Und bin da zum einen, treffe ich da die Botschafterin, unter anderem da ein paar politische Kontakte. Und dann ist da auch noch das Singapore Fintech Festival.
Okay.
Finde ich sehr spannend, so im asiatischen Raum eines der größten und wichtigsten Fintech-Events oder Fintech-Messen, die es gibt. Treffe da einige Venture Capital Fonds, da freue ich mich sehr drauf. Aber auf was ich mich noch mehr freue, sind die ganzen Geschäftsmodelle dort und die Startups dort. Weil die sind aus meiner Sicht Singapur uns bestimmt 3-4 Jahre voraus mit der Technologie, mit den Lösungen, auch Private Alternatives.
Was würdest du einschätzen im Vergleich zu US, Singapur?
Auch richtig gut. Also in den USA sind die Leute offener für so Lösungen, deswegen ist das Geld ein bisschen lockerer. Sieht man ja auch im ganzen Venture Capital und Private Equity Umfeld. Sind Leute offener für so neue Geschäftsmodelle und sowas. Und auch auch risikoaffiner bei so Investments. Aber Singapur ist halt innovativer. Und ich war noch nie dort, also ich war schon in Südostasien, war ich schon ein paar Mal unterwegs, war aber noch nie in Singapur, deswegen freue ich mich sehr. Hat auch knackig, also auch die Temperaturrange, habe ich mal gecheckt, ist zwischen 27 im Tief und 33 sind die Höchsttemperaturen.
Nicht so volatil.
So Richtung 100% Luftfeuchtigkeit, das wird schön. Nee, freue ich mich sehr, wird echt gut, wird sicherlich sehr, sehr spannend.
Ja.
Freue ich mich total. Ist auch eine Riesenchance. Ist echt toll, dass ich da mitreisen darf als Delegation oder als Teil der Delegation.
Freuen wir uns jetzt schon drauf, wenn du dann in 2 Wochen berichtest. Das sowieso.
Aber LinkedIn kann sich mal gefasst machen jetzt hier auf.
Und dann in 2 Wochen auch der Podcast, was du zu berichten hast. Robin Steigen war ein Thema aktuelles. Thema Family Office sagt dir ja was.
Habe ich schon mal gehört.
Und zwar laut Startup Detector gab es 2023 insgesamt 172 Direktinvestitionen von Family Offices in deutsche Startups. Wie schätzt du diese Zahl ein?
Hoch, also ist ja gestiegen, ich hoffe es war richtig. Ist ganz ordentlich, also was heißt hoch? Fürs Family Office Umfeld, ich habe ja früher meine Tätigkeit im Family Office auch Venture Capital Beteiligung oder Venture Capital Investments getätigt, aber waren da noch so ein bisschen ein Family Office unter also eins der wenigen, die Direktinvestments gemacht haben. Das Typische ist eigentlich, du hast da also klassisch früher ein Wealth Manager sitzen, der macht Vermögensverwaltung, gibt es so diskretionär raus, fühlt sich sehr, sehr wohl im Kapitalmarkt. Macht da seine Kapitalmarktstrategien, fährt die auch sehr erfolgreich, hat ein klassisches Real Estate Portfolio und der Private Market Bereich fokussiert sich in aller Regel, weil sehr, sehr viele Menschen, die ein Family Office haben, kommen aus dem unternehmerischen Umfeld, haben dementsprechend halt auch noch Unternehmensanteile, das heißt dadurch eine relativ hohe Private Market, in dem Fall Private Equity Allokation, ein hohes Exposure, und das, was sie gemacht haben, in aller Regel diskretionär, sprich in Private Equity und Venture Capital Fonds. Und Venture Capital ist ja eine quasi ein Unterteil, so Subkategorie von Private Equity.
Die erste Phase, habe ich mir sagen lassen.
Genau, die früheste. Also Venture ist ja riskant, Risikokapital. Und in VC selbst wurde nicht so viel, gerade vom sehr alten Geld investiert, ändert sich aber, weil sich auch die Family Offices ändern und das Setup. Weil ich zum Beispiel bin jetzt 30, habe angefangen mit, ich glaube 25 oder so, oder 26, 25, als ich im Family Office war, was halt unfassbar jung ist, jetzt im Vergleich zu den alten weißen Männern, die man sehr, sehr häufig sieht in den Rollen, und da hat man eine deutlich höhere Affinität auch zum Venture Capital Bereich, und die Unternehmer, die ein Family Office haben, werden auch deutlich jünger. Man sieht es gerade hier in Berlin, die Family Offices, die haben auch eine sehr hohe Affinität für Private Markets grundsätzlich, aber auch für Venture Capital Investments, weil sehr, sehr das Kapital halt von Ventures oder ehemaligen Ventures kommt. Das heißt, jemand gründet, hat jetzt irgendwie 2015 eine Tech-Company gegründet, die 5-6 Jahre später verkauft, er hat jetzt seit 2 Jahren Family Office, und weil das Geld halt über Venture Capital entstanden ist durch seinen eigenen oder ihr, also durch sein oder ihr Venture Capital Case, ist halt auch die Affinität deutlich größer, auch selber in Venture Capital zu investieren, weil man sich damit irgendwie identifizieren kann.
Ja.
Und deswegen, also ich hoffe jetzt mal, vielleicht klärst du uns auf, ich denke mal, dass es ein Anstieg ist. Aber ich finde die Zahl, finde ich gut, weil, also meine Erfahrung gibt relativ wenige. Ich habe mir, als ich mit Now gestartet habe, habe ich auch gedacht, dass es deutlich einfacher ist, über mein Family Office Netzwerk Kapital aufzunehmen. So krass offen sind nicht, also die meisten Family Offices sind nicht so krass offen. Gerade so etablierte, zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Venture Capital Direct Investments, weil halt oft die Expertise auch nicht da ist. Das hat meistens so mit dem Principal, der dahinter steht, der Vermögenseigentümer, der sagt halt so nach Bauchgefühl. Man hat halt kein dezidiertes Team und keine dezidierte Strategie, die nur Venture macht. Das ändert sich aber immer mehr, weil das Return-Profil einfach spannend ist bei Venture Capital. Natürlich das höchste Risiko, aber wenn du dich gut auskennst in der Nische, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwie ein Fintech gehabt, das verkauft, mache jetzt selber Investments, wenn ich dann wieder also VC bin für Venture Capital Investments, mache in Fintech-Cases, dann hast du halt da so ein sehr gutes Nischenwissen. Durch das kannst du das Risiko besser einschätzen und das Upside bei so Cases ist halt immer krass. Da ist halt sehr, sehr oft für 3, 4, 5 oder für 10-facher und natürlich auch ein sehr hohes Verlustrisiko. Und deswegen verstehe ich das, also dass da immer mehr Transaktionen sind, weil es halt einfach spannend ist in der Beimischung.
Ja, also deine Tendenz ist richtig, es sind 8% mehr als im Jahr davor.
Sehr gut. Sonst hätten wir das alles rausschneiden
müssen. Genau, sonst hätten wir jetzt alles rausschneiden müssen. Nein, grundsätzlich vielleicht auch nochmal ein Step back. Also was ist ein Family Office? Letztendlich ist es ein Unternehmen, was gegründet wird, um das große Privatvermögen einzelner Personen oder Familien zu managen.
Perfekt.
Und sind auch wichtig zu erwähnen, ein Family Office ist keine Bank. Also das ist vielleicht auch einfach nochmal
dahingehend zur Abgrenzung. Eine GmbH. Also zum Beispiel bei dem Setup, das wir hatten, war einfach eine GmbH, die Serviceverträge hatte, einmal mit dem Vermögenseigentümer dahinter, dann mit Vermögensverwaltungsgesellschaften, mit diversen Beteiligungsgesellschaften. Dann wurden einfach nur Servicedienstleistungen erbracht. Also zum Beispiel das Vermögen verwaltet, diskretionär, und hat die ganzen Anlageentscheidungen getroffen. Aber so wie du sagst, keine Bank. Also du machst einfach nur Vermögensverwaltung bei einem Dritten, aber meist gar nicht im Sinne der BaFin, dass du halt ein klassischer Vermögensverwalter bist oder Finanzportfolioverwalter.
Ja. Also wenn wir da noch andere Beispiele nennen, laut Manager Magazin, die zwei größten Single Family Offices, Profunda von der Familie Böhringer. Und Schwarz KG.
Lidl.
Lidl von der Schwarz-Familie. Sieht man eine Korrelation zwischen Vermögen und auch der Größe des Family Offices auf jeden Fall. Zu den aktivsten Family Offices zählen.
Im VC-Bereich jetzt?
Ja, die auch genau zu den Top-Investoren im VC-Bereich. Hast du recht. Abercorn Capital von Albert Büll. Immobilienunternehmer investieren unter anderem Razor Group, Miles, Tomorrow oder auch Mutschler Ventures von der Schweizer Unternehmerin Silvi Mutschler, Flink, Auto 1, McMakler. Die sind schon da und investieren häufig und auch, ich sage mal, erfolgreich in VC-Cases, in Startups. Sie sagen ja alle einem was.
Ja, so wie es aussieht, auch größere Cases. Also jetzt gerade, je nachdem, wer mal eingestiegen ist.
Ich meine, grundsätzlich ist es, wie du schon gesagt hast, ist ein guter Trend. Vor allem, wir haben das Thema ja auch oft genug jetzt auch schon gehört, sehr oft auch von unserem Finanzminister, dass einfach Investments in Startups fehlen in Deutschland, dass es da definitiv Bedarf gibt. Zeigt aber zumindest den Trend, dass sozusagen dieses sogenannte alte Geld ein bisschen in neue Firmen gesteckt wird, also an sich ein positiver Trend auch.
Gut, dann Innovation, also die nächste Generation des Unternehmertums, wenn ich so ein bisschen philosophisch sagen möchte, weil das Kapital wurde ja irgendwann mal durch die jetzigen Mittelständler, also Hidden Champions, erwirtschaftet, das halt einfach weiterzugeben für Digitalisierung, einfach neue Champions zu bauen. Also finde ich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und es ist halt auch nachhaltig, weil irgendwo ist halt dann so der Grenznutzen wird halt irgendwann kleiner, also auch wenn man zum Beispiel bei einer Schwarzgruppe, also wie du jetzt gerade genannt hast, und da jetzt das Geld die ganze Zeit tesoriert wird und du machst halt irgendwie noch mehr Filialen oder sowas, ist halt schön, das auch irgendwie ein bisschen hinter die Brandmauer zu schaffen und dann zu diversifizieren, auch in junge Unternehmen zu stecken.
Ja, absolut. Wir haben schon geklärt, wie du den Trend siehst und warum Family Office das machen. Wir können noch ein bisschen tiefer reingehen, so welche Stages sind denn für Family Offices eher normal, um in Startups reinzugehen. Also ich Guess wäre wahrscheinlich auch je nach Größe, was sie für Tickets holen können.
Also ich hätte es auch gesagt, komplett nach Größe. Wenn du jetzt sagst, ich habe in Summe, keine Ahnung, starte mit 100 Millionen Vermögen, Family Office, dann machst du vielleicht ein VC, weiß nicht, 5% oder so, so 5 Millionen. Und wenn du 100 Millionen Vermögen hast, dann hast du ein, vielleicht zwei Leute, die dieses Vermögen für dich anlegen. Da hast du keinen, der dezidiert Venture Capital Investments analysiert, also nur für Venture Capital Investments angestellt ist und da vielleicht Investment Manager bei einem VC davor war. Da wirst du wahrscheinlich eher sehr Early Stage investieren, also so die, wahrscheinlich der erste, so halb institutionelle, so als Family Office.
Also nach entweder Angel oder wahrscheinlich dann eher Pre-Seed.
So Pre-Seed und Seed. Da kannst du ja trotzdem noch, wenn du da, keine Ahnung, 1,5-2 Millionen oder sowas, das ist ja wahrscheinlich viel, wenn du 5 Millionen allokierst, aber wenn du halt irgendwie gerade Pre-Seed 500.000 oder vielleicht auch mal 1 Million investierst, also so High Conviction, ein paar Cases hast, dann eher so ein Business Angel Ansatz mit viel Kohle fährst und da auch noch Einfluss hast aufs Unternehmen, also da eher Earlier Stage, wenn du jetzt aber Family Offices hast, die jenseits einer Milliarde Vermögen sind, da sieht man es auch immer häufiger, dass es wirklich jemand gibt, ehemals Venture Capital Investor, also bei einem VC gearbeitet, institutionell, Investment-Team gewesen oder Partner oder whatever. Und er sagt, okay, ich gehe auf die andere Seite, habe dann für Venture Capital 60, 70 Millionen Euro. Da kann man auch mal Seed- und A-Runden machen. Oder das ideale Bild, das sieht man jetzt auch immer mehr. Also die ganzen VC-Fonds machen ihre neuen Fonds auch immer größer, also wenn sie neue Kapital raisen. Und bei vielen ist die Strategie, dass sie sehr Early Stage reingehen und dann die Company sehr, sehr lange begleiten können. Eigentlich sagst du, VC halt so bis zu den in die Growth-Runden rein, aber wenn man mal jenseits von der C-Runde ist, das ist fast schon Growth-PE und dass sie das weiter begleiten. Das heißt, wenn du jetzt die ganz großen Family Offices hast, ist ja, teilweise heißt ja Family Offices, die größer sind als Venture Capital Fonds.
Ja.
Also allein der VC-Bereich. Das heißt, pauschal sagen, also hast du voll recht, pauschal sagen kann man es nicht. Ich glaube, sehr viele sind sehr Early Stage dabei, einfach weil sie dadurch auch mit weniger Kapital ein ordentliches Shareholding haben. Aber es gibt auch welche, die riesig sind. Also gerade die ganz großen Family Offices, die mehrere Milliarden, mehrere 10 Milliarden oder 100 Milliarden haben, da ist es eigentlich klar, also die können eigentlich so richtig Gas geben.
Ja, absolut. Und wenn du dann auch die Experten hast, können die ja auch sozusagen als sogenannte Lead-Investoren eventuell sogar reingehen, machst ja wahrscheinlich in einem kleineren, Anführungszeichen, Family Office-Kontext ja nicht. Also kurze Erklärung, Lead-Investor sind diejenigen, die Runden anführen.
Preis stellen, die Struktur verhandeln mit dem Unternehmen, genau, und die ganzen Terms werden mit dem Lead-Investor. Und also wesentlich ist halt auch die Bewertung. Vor Kapitalzuführung, nach Kapitalzuführung verhandeln. Und da brauchst du halt wiederum auch Expertise.
Ja, absolut spannend. Absolut spannend. Auch so spannend, dass wir immer wieder nachgefragt werden, auch von unseren Kunden und Kundinnen. Wann gibt es denn bald VC-Investments by now, Robin?
Also es gibt es für einen ausgewählten Kreis tatsächlich schon seit 2 Wochen, 3, wobei Pressemitteilung war vor 4, ist leider kaum gecovert worden von der Presse, weil da hat sich die Unicredit, hat sich da ja ordentlich Anteile von der Commerzbank geschnappt und dann hat es die Presse auch erfahren. Da haben wir eine Kooperation gestartet mit der Hochschule Fresenius, kennen ja sicherlich einige von den privaten Hochschulen.
Ein paar hunderttausend Alumni.
Genau, in verschiedene Studienrichtungen. Und da steht die Familie Fresenius oder ein Strang der Familie Fresenius dahinter, den gehören die privaten Hochschulen und die investieren als einziger Investor in Investment Vehicle, sogenannte Pioneer Lab, sau cooles Konzept, also sie machen Venture Capital Investments, das Pioneer Lab mit Geldern der Familie und haben auch einen Inkubator, also helfen auch den Startups zu wachsen und die investieren nur in das universitäre Umfeld oder Gründung aus dem universitären Umfeld. Und dann wird jetzt eine Kooperation geschlossen, dass dieses Netzwerk der Hochschule Fresenius über uns exklusiv investieren kann in diese Venture Capital Cases. Also es ist das erste Venture Capital Produkt, das wir haben. Leider nicht für jeden zugänglich, aber es war für uns eine tolle Neuerung, weil das erste B2B-Partnerschaft ist, die wir geschlossen haben, wo wir wirklich exklusiv über eine Luxemburger Verbriefungsgesellschaft mit einem weiteren Partner diese Struktur aufgelegt und umgesetzt haben. War für uns auch ein super Learning und echt ein toller Partner. Bin ich auch sehr stolz, dass wir uns da durchgesetzt haben mit unserer Lösung. VC für alle, da sind wir gerade auch dran oder bin ich gerade auch dran. Wir sind jetzt im Onboarding von weiteren Private Equity, also Growth Buyout Stage Funds, 2 Stück, das ist cool, da freue ich mich. Wenn es gut läuft, kommt da sogar einer dieses Jahr noch auf die Plattform. Wir haben ja schon viel über Private Debt gesprochen oder auch über Geldmarktfonds und sowas. Da wird demnächst auch was kommen.
Ja, ja, ja.
Ich habe jetzt gerade auch einen vor, der investiert Earlier Stage. Also es ist eine Mischung aus VC und PE, also bei Buyout Growth und VC Investments in Private Equity. Sagt, oh, das wird wahrscheinlich so im Frühjahr sein. Man hat nur so ein bisschen das Thema, also durch die ELTIF-Regulierung, European Long-Term Investment Funds, die einen regulatorischen Rahmen geschafft haben, dass Kapital einfacher von Privatinvestoren oder ja, Kleinanlegern, illiquide Assets fließen, es wurde geschaffen. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, diese Anforderungen zu übersetzen auf Venture Capital Investments. Rein von der Technikalität, die erfüllt werden muss, dass man dieses Label bekommt. Da versuchen sich gerade sehr, sehr viele Asset Manager. Es hat noch keiner richtig gut gelöst. Also mir wurden jetzt 2, 3 Funds auch schon vorgeschlagen. Da bin ich aber noch nicht 100%ig überzeugt, ob es das Richtige ist für unsere Plattform. Mhm. Und ich will ja lieber ein bisschen länger warten und dann wirklich einen sehr geilen Fonds haben, den ich auch kaufen würde.
Ja.
Und das habe ich gerade noch nicht gesehen. Es kommen wirklich sehr, sehr coole Private Equity Fonds kommen auf den Markt. Auch von einem richtig, also da haben wir wirklich einen Hammer-Player. Da bin ich sehr, sehr stolz. Das habe ich noch nicht announced, sonst kriege ich Ärger. Aber da bin ich sehr, sehr happy, dass wir da weiterkommen. Da kommen echt gute Sachen. Venture Capital dauert noch ein bisschen. Also liegt nicht an uns. Ich habe da auch sehr viel Lust drauf. Ich selber habe bisher Venture Capital Exposure auch nur durch eigene Investments, halt Angel Investments, aber keine Fonds-Investments, weil man da halt leider immer noch recht viel Kohle braucht und in Zahlen halt so 200.000 Euro. Und da, wo man weniger braucht, ist es meistens auch nichts Geiles.
Genau, das ist nochmal wichtig, auch einfach da zu verstehen, dass, hast du es ja gerade auch angeschnitten, dass wir natürlich auch immer dafür stehen wollen, dafür stehen wir auch als Company, dass wir diese ganzen Fonds kuratieren. Und nur weil es das gibt als Angebot, muss es ja auch nicht gut sein.
Stimmt, ja. Und da gibt es halt leider echt, also aus meiner Sicht, zumindest habe ich nichts gesehen, meldet euch gerne, wenn einer von euch irgendwas auf dem Schirm hat, das für Kleinanleger funktioniert. Die Minimum-Subscription ist ganz egal. Das können wir ja reduzieren mit unserer Technologie auf 1.000 Euro. Aber ich habe tatsächlich noch keinen vorgesehen, den ich richtig gut finde für VC, der für Kleinanleger geeignet ist.
Ja, let's see. Robin, nächstes Thema. Über EQT haben wir sicherlich auch schon mal geredet. Europäischer Private Equity Riese. Kurz zusammengefasst, EQT verwaltet so schlappe 246 Milliarden Euro nach dem Börsengang.
Fast so groß wie wir.
Nach dem Börsengang 2019. und der CEO hat im Interview mit der Financial Times gesagt, dass sie so ein bisschen auf Shoppingkurs gehen wollen und zwar ein paar Secondary-Firmen kaufen. Robin, erklär doch mal ganz kurz, was sind denn sogenannte Secondary-Firmen im Private-Equity-Kontext?
Also die quasi Secondary-Käufer der Transaktionen, das kann ich sehr, sehr gerne machen, wenn man auch Private-Equity-Secondary-Firmen
Deswegen dachte ich mir, frage ich dich mal.
Das passt ja ganz gut. Eine Secondary ist letztendlich, am Beispiel EQT, der Hendrik gründet seinen Schuhgroßhandel, Online-Schuhgroßhandel Schmidt, spitzenmäßig, organisch, hat kein VC-Geld gebraucht, ist irgendwann groß, macht 100 Millionen Umsatz. Und da gibt es noch 3, 4 andere Player irgendwie im europäischen Markt. Und dann kauft EQT, sagt, Hendrik, ich möchte jetzt dir das abkaufen, Mehrheit, du machst es noch 2, 3 Jahre, bringst es weiter, wir holen noch ein neues Management und die zweite Ebene macht es weiter. Die wollen halt Kohle, einmal geben sie Hendrik Kohle und dann geben sie dem Unternehmen noch Kohle, um weiter zu wachsen, um halt der Player schlechthin in Europa zu werden für seinen Schuhgroßhandel. EQT hat 5 Jahre Investmenthorizont, das heißt, die wollen investieren, du brauchst so 2 Jahre, bis sich alles eingependelt hat, geht Hendrik raus aus dem Management, das andere Management treibt es weiter und dann wollen sie eigentlich einen Exit, irgendwie einen Börsengang oder whatever. Aber dann passiert, jetzt muss ich mir ein richtig doofes Beispiel, dass keiner mehr Schuhe braucht, ausdenken. Das Internet gibt es nicht mehr.
Deswegen gibt es
keinen Großhandel mehr. Und das Management ist halt einfach jetzt nicht so das Fitteste. Das denkt nicht dran, dass man das auch irgendwie über Sales Calls verkaufen kann. I don't know. Oder über irgendwie Kataloge. Das heißt, die Zahlen, die funktionieren nicht so gut, sind gut gewachsen. Also sind gewachsen, aber stagniert alles und geht irgendwie nicht so weiter. Die Bestandskunden kaufen weiter fleißig weiter Schuhe, aber das mit IPO wird auf gar keinen Fall was. Und dann kommen so Secondary Funds. Und die sagen, hey, EQT, ich weiß, ihr als GP, als General Partner, das ist immer so, der General Partner managt es und der Limited Partner, das wäre jetzt ich, wenn ich in EQT investieren würde. Ich gebe da Kapital und die legen das für mich an und dann sage ich, du kriegst doch erst deine Gewinnbeteiligung, wenn du auch Gewinne realisierst, oder? Als General Partner EQT. Und dann sagen die, ja, stimmt. Sag ja, wo stehst denn du gerade? Sagt er, ja, ich habe im Hendrik habe ich 50 Millionen gezahlt. Wir wollten eigentlich für 1 Milliarde in IPO machen. Jetzt sind wir aber so bei 400 Millionen Bewertung. Aber wir würden gerne Return machen. Und dann sagt der Secondary-Käufer, na gut, ist aber alles nicht so geil. Du hättest jetzt eigentlich schon vierer Multiple gemacht, was ja eigentlich gut ist. Aber ich helfe dir. Ich kaufe dir das ab. Also eine Secondary-Transaktion, das heißt so, wenn Sekundärmarkt schnappt man sich die Anteile von EQT, sagt, ich kaufe jetzt deine Anteile schon in dem bestehenden Investment, dass du dann Exit vorziehst, ohne den eigentlichen Exit-Kanal, den du angestrebt hast. Und ich zahle dir aber nur 300 Millionen. Das heißt, für mich ist es gut als EQT, weil ich habe trotzdem einen Return gemacht, obwohl es eigentlich gerade keinen Exit-Kanal gibt. Mhm. Für den Secondary Fund ist es gut. Ein Secondary Investor, weil der sagt, okay, ich habe einen Abschlag von 25% zum eigentlichen Wert. War eigentlich 400 Millionen wert, ich zahle nur 300 Millionen. Und da gibt es relativ viele, speziell durch Corona. Das war jetzt ein komisches Beispiel mit keinem Internet. In Corona ist es halt passiert, dass sehr, sehr viele P-Investoren haben zu sehr hohen Preisen vor Corona investiert in Unternehmen, so Mittelständler, you name it, also ganz viele unterschiedliche Unternehmen. Und dann gab es halt ein Jahr lang Stagnation, außer es war jetzt irgendwie ein Internetgeschäft, also ein digitales Geschäftsmodell. Und das passt halt nicht mit der These des PIs, der eigentlich einen Exit-Druck hat irgendwann, weil er ja returnen muss. Mhm. Und es sind ja auch Opportunitätskosten, wenn du das halt investiert hast und da passiert nichts, auch nicht reinvestieren kannst, je nach Struktur des Fonds. Und da sind sehr, sehr viele so Secondary-Transaktionen haben da stattgefunden. Und das hast du immer noch, weil allen fehlen so 1,5-2 Jahre in der Wertentwicklung in ganzen PI-Funds. Und da gibt es sehr, sehr viele Secondary-Funds. Jetzt hast du die Secondary-Funds, da gibt es ein paar große. Also in die großen kann man auch über unseren Private Equity Secondary Fund investieren, also wirklich die großen Top-Player, auch in den USA. Dann gibt es aber sehr, sehr viele kleine. Und da hat EQT ein Auge drauf geworfen, weil diese kleinen, die kriegen gerade, also die kriegen weniger Kapitalzuflüsse.
Und warum ist es für EQT spannend, die zu kaufen?
Weil sie schnappen sich ja dann quasi wieder die reduzierten Einkaufspreise dieser Secondary Funds. Also das heißt, sie können sich dann
das Portfolio
nochmal aufbauen. Genau. Weil die Secondary Funds performen gut, weil du hast halt wirklich diese ökonomischen Abschläge und du steigst später in der J-Curve ein. Also der übliche Weg ist ja, du investierst Geld und dann irgendwann wird es besser und dann wird das Portfolio verkauft und dann kommen Ausschüttungen. Aber bei den Secondaries ist es so eine abgeflachte J-Curve. Das heißt, bis zum Exit ist nicht mehr so lang, weil jemand anderes hat es ja schon ein paar Jahre gemacht, die Wertentwicklung. Und du springst quasi auf den fahrenden Zug mit einem Discount auf. Und es schnappt sich jetzt EQT, weil gerade bei diesen Secondary Funds, bei den kleineren, geht gefühlt die Puste aus. Das merken wir auch, weil Anleger wollen, wirklich in die Top-Namen investieren. Und gerade so die kleineren, da gibt es halt ein paar, die so super nischig und immer Top-Quantile geile Returns seit Jahrzehnten machen. Fair, die wird es weiterhin geben, halt in so kleinen Nischen. Aber in der Breite, so die großen Player, wo jetzt auch Pensionskassen und sowas investieren, da gibt es halt nur ein paar große Namen. Und gerade so die kleineren Secondary Funds, die das gemacht haben, die werden dann nicht überleben, weil die trocknen auch irgendwann aus. Und wenn die nicht verkaufen können, brauchen die ja wieder irgendeinen Secondary Fund und das geht so nicht auf. Deswegen sind aus meiner Sicht, werden da nur die Größeren überleben. Und deswegen schnappt sich das jetzt EQT, weil sie halt eine Chance sehen, da auch günstig ihr Portfolio zu erweitern, auch gerade im Secondary-Bereich. Also ich habe jetzt keine Insider-Infos, aber es ist jetzt einfach mal eine These.
Nee, ist ja exakt das, was wir auch erfahren wollten. Ja, spannend und macht absolut Sinn. Ja, dann lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.